Schlagerradio Podcast.
Mein Gast heute in Chefsache Macher im Gespräch ist die Tochter des legendären Country-Schlagermusikers Gunter Gabriel. Yvonne heißt sie. Sie möchte die Erinnerungen an ihren verstorbenen Vater wachhalten und deshalb hat sie ein Album mit Songs von ihm veröffentlicht, bei denen sie sich posthum, also im Nachhinein, so als Gesangspartnerin reingeschlichen hat. Ein paar neue Songs sind auch mit dabei, wo sie ganz allein zu hören ist. Herzlich willkommen, liebe Yvonne Gabriel.
Hallo Oliver.
Denkmal heißt das Album, schön doppeldeutig finde ich, ein Denkmal, das gleichzeitig zum Nachdenken anregt.
Wow, da hast du jetzt aber richtig so Gehirnakrobatik vollbracht.
War nicht so schwer.
Es ist nicht so gemeint gewesen, tatsächlich. Ja. Es war wirklich nur ein Andenken, nur in Anführungszeichen, was ich für ihn geschrieben habe, kurz nach seinem Tod, an meinem kleinen Schrummelpiano zu Hause.
Ja.
Und da fließen mir diese Songs, diese Zeilen aus den Fingern und dann habe ich das geschrieben, Denkmal.
Und wie du zu der Musik gekommen bist, erst nach seinem Tod, darüber sprechen wir später auch noch, als er dann 2017 verstorben ist, hat er dir 800 Lieder hinterlassen und 450.000 Euro Schulden. Das ist kein Pappenstiel, sagt man, glaube ich. Und du hast das Erbe angenommen. Hast du gewusst, was auf dich zukommt? Oder hast du einfach gesagt, ich sage ja, scheißegal, was da kommt?
Es war ambivalent. Also in erster Linie wusste ich natürlich, wie viel Schulden er hatte, weil wir in der Familie auch sehr oft darüber gesprochen haben. Er hat damit also nicht hinter den Berg gehalten. Mhm. Er hat auch gesagt noch auf seinem Sterbebett, Mensch, mach doch was draus, Yvonne. Weil er wusste, dass ich als seine älteste Tochter sehr mit den Songs verbunden war. Ich bin damit aufgewachsen, mit den Songs, wie sie entstanden sind auch. Hier in Berlin übrigens viele, bei den Hansa Studios. Wir haben ja auch lange in Berlin gewohnt. Hier in der Katharinenstraße, da sind einige der großen Hits entstanden und wenn du so als Kind dabei bist, wenn er morgens da so einen Hit schreibt und sagt, ey, wie findest du das hier, ey Boss, ich brauche mehr Geld, dann verbindet dich das und es war klar, wenn er geht, ich kann das nicht einfach liegen lassen, aber ich habe mich beraten lassen natürlich und ich habe auf mein Herz gehört und am Ende kam eine Mischentscheidung raus, die einfach hieß, hey, ich wupp das, ich muss das probieren, ich kann es nicht lassen.
Das ist eine riesen Herausforderung.
Ja.
Also vor dem Hintergrund auch dieser Schulden, da musstest du kreativ sein. Und das einer der ersten Gedanken war, ich verkaufe dieses Hausboot. Ich glaube, das war so ein ehemaliges DDR-Schiff, ne?
Ja, du musst dir das vorstellen, es ist ja so, wenn jemand stirbt, der eine hat eine Wohnung, der andere hat ein Haus. Mein Vater hatte dieses Boot und das Boot war er. Und es war für mich sehr, sehr schwierig, das loszulassen. Aber die Gläubiger kamen aus allen Ecken wie die Mäuse und jeder wollte noch ein Stück Käse. Und es war wirklich viel zu verteilen an Geldern, die ich ja gar nicht hatte. Also musste ich mich von diesem Boot wohl oder übel trennen, weil selbst drauf zu legen, das ist zu teuer. Man stellt sich das so einfach vor, aber du hast Öl, du hast Heizung, dann ist da irgendwo ein Loch im Leck und dann kommt da doch mal was durch. Und mein Vater hat das schon sehr geliebt und gehegt und das hätte ich nicht schaffen können. Also habe ich eine kurze Anzeige geschaltet und
das Ding ging weg.
Das hat mich wirklich sehr berührt, weil ich dachte, Mensch, das gibt's doch nicht. So viele Menschen träumen von einem Leben auf dem Wasser. Da kamen Pastoren, es kamen Künstler, es kamen Familien, es kamen wirklich Hinz und Kunz und zum Schluss ein Herr Schulz, der dann dieses Boot wirklich mit einem ganz viel Liebe und Herz aufgebaut hat.
Und der Herr Schulz ist aber nicht Olli Schulz.
Doch, ist Olli Schulz. Es hieß wirklich so, du, ich habe noch einen Interessenten, der will aber nur an Bord, wenn alle Presse weg ist und so kann er das Boot eben sehen. Warte, der ruft dich mal eben an. Und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, Yvonne, sei nicht böse, aber ich muss dieses Boot haben, weil ich träume mein Leben lang vom Hausboot. Ich liebe Gunter, er ist für mich der absolute Held und für mich war wichtig, es muss einen Sinn haben, dieses Boot, also wo es hingeht. Und es hat der gewonnen quasi von den Bewerbern, nicht der das meiste Geld gibt, sondern der die beste Idee hat.
Ja, also und das Andenken bewahrt in dem Sinne auch ein Stück weit, oder?
Also ich hatte auch die Idee für ein Museum. Mhm. Also die Idee kam eine große Stiftung auf mich zu mit viel, viel Geld, hat gesagt, wir machen hier ein Gabriel-Museum in Harburg. Und ich so, nee, das verrottet dann irgendwann und dann hängen irgendwann die Plakate von der Wand und ich möchte, dass es lebt. Und dass es weiterlebt, mit lebendigen Menschen und mit Projekten bestückt wird. Und deswegen dachte ich, es braucht eine geile Idee. Und Olli hatte einfach die geilste Idee.
Ja,
er hat ein Tonstudio da drauf gebastelt, wo Musiker sich kreativ als Zelle treffen können. Mhm. Also Purple Schuld, selig, alle sind da, nehmen neue Musik aus. Ich glaube, es gibt auch einen Radiosender von dort aus. Und ich bin da sehr, sehr stolz und ich wette, es hat ihm gefallen.
Ein Gabriel-Museum braucht man nicht. Es gibt, glaube ich, in Hildesheim eine Gunter-Gabriel-Bar. Und ja, der hast du dann, Finanzamt hat vielleicht auch ein bisschen Druck gemacht oder vielleicht haben die sogar mal geholfen, sind ja nicht immer so böse, die Finanzämter, arbeiten ja auch tolle Menschen, wie wir wissen. Vielleicht haben die auch geholfen und gesagt, guck mal, verkauf doch mal ein paar Devotionalien für diese Bar. Hat das funktioniert?
Ja, das hat sehr gut funktioniert. Erstmal fangen wir damit an. Finanzamt Berlin, ja, ich liebe dich. Ich hatte einen ganz, ganz großen Vergleich zu treffen, den mein Vater noch ausgemacht hat mit dem Finanzamt und er hat, so haben die mir das erzählt, im ersten Telefonat, ich hatte wirklich einen Batzen Schulden, 280.000 Euro bei denen und er starb und dann haben die gesagt, ey, dein Vater kam nach jedem Konzert mit einer Tüte Geld und hat uns das auf den Tisch geknallt und dafür lieben wir ihn und wir geben dir den Vergleich, also ich habe dann einen Vergleich gemacht mit denen, die haben mich gerettet und der Rest kam wirklich von einem Superfan, Herr Schneider, und den Gunther immer liebte, weil der da in den Altenheimen gespielt hat, für wenig Geld, für die alten Leute. Und der hat mir die meisten Sachen tatsächlich abgekauft.
Toll.
Also immense Summen für eine Autotür, immense Summen für ein paar Boots, wo ich sage, ey, das geht nicht, das ist viel zu viel Geld. Und mein Sohn stand nur daneben und sagt, scheiß drauf, Mama, nimm die Kohle.
Ja, ja,
und so sind wir Freunde. Also Schneider ist ein alter Freund meines Vaters noch immer und die haben mir was zurückgegeben damit.
Jetzt war es ja so, Papa verstorben im Juni 2017 und es waren Konzerte geplant. Die konnte er nicht mehr antreten. Und das, was ich faszinierend finde, du hast gesagt, ich mach das. Oder wer hat dich überzeugt, da statt Papa Gunther die Yvonne auf die Bühne zu stellen?
Es ist ganz einfach gewesen. Gunther lag im Sterbebett, Genickbruch. Er konnte sich nicht mehr bewegen und hat abends gesagt, ich muss hier raus. Ich habe einen Auftritt im Renaissance-Theater, auch hier in Berlin. Holt mich hier raus. Und für meinen Vater gab es kein Kranksein oder so. Und in diesem Fall noch nicht mal Sterbenskranksein. Und dieses Gen hat er irgendwie uns Kindern weitervererbt. Und mir war klar, als er starb, es geht nicht, das Geld nicht zu bezahlen. Ja, er hat immer alles bezahlt. Er hätte locker Insolvenz machen können. Das machen ganz andere mit viel weniger Schulden. Und ich wusste, ey, Dad, das geht nicht. Wir können die Veranstalter da nicht sitzen lassen. Und die Gagen sind im Voraus bezahlt, hast du gerade gesagt. Mhm. Also habe ich denen ein kurzes Kärtchen geschrieben, habe gesagt, hey, ich habe das Geld nicht, aber ich habe das Zeug und ich bin 50% Gabriel, ich kenne alle Songs und ich komme. Seid ihr bereit?
Und wie haben die reagiert?
Ja, sie haben ja gesagt, ich so, oh Mist, die sagen alle zu und so, weil es war eher so eine Provokation, ich wusste nicht, was passiert, ich hatte keine Band, ich kenne die Songs, aber ich wusste nicht, was passiert und die meisten haben zugesagt, viele haben gesagt, nee, behalten Sie das Geld, alles gut, die Ärmsten sogar, die Wohnzimmertour-Leute, sage ich jetzt mal, die wirklich lange, lange gespart haben auf einen Gabriel, haben gesagt, nee, bitte, komm einfach auf den Kaffee.
Wir zahlen dafür, dass sie nicht auftreten.
Nein, so ist es nicht gewesen. Wirklich nicht. Sondern sie haben gesagt, nee, wir wollen helfen, dass du es nicht so schwer hast, aber komm bitte auf ein Stück Kuchen vorbei, wenn du das nächste Mal in der Gegend bist. Und das finde ich so großartig. Und die Unternehmer übrigens, die haben gesagt, natürlich kommen sie, nächstes Stadtfest im Juni, dann und dann mit Band, wir freuen uns.
So. Könnte man sagen, jetzt hast du die Arschkarte gezogen, denn so richtig gesungen hast du ja eigentlich nicht. Es gab mal, hören wir nachher nochmal so einen Ausschnitt in den 70er Jahren, so ein Sprechgesang, Hey Yvonne mit Papa. Und das ist eine Riesenherausforderung. Wie hat man dich denn zur Sängerin gemacht? Du bist ja eigentlich so in der Modebranche, glaube ich, tätig.
Im Moment in der Modebranche noch. Aber ich habe Musik natürlich von der Pike gelernt. Bei Ralf Siegel war ich ja lange. Ich habe bei Ralf 8 Jahre Verlagskauffrau gelernt und also wirklich in dem Studio dann zum Schluss begleiten dürfen, war seine rechte Hand. A&R lange.
Ja, aber das wäre so wie im Radio. Die Buchhalterin ist auch nicht unbedingt die beste Moderatorin.
Das stimmt. Also das Singen schien zu schlummern in mir. Ja. Also der Bandleader, den ich dann aufgesucht habe, der ja längst in Rente war jetzt, nachdem Gunther tot war, habe ich dann besucht bei ihm zu Hause und habe gesagt, ey Peter, ich habe folgenden Plan, spielst du mit mir die Wohnzimmertouren und die ganzen Stadtfeste? Ja klar, mache ich. Wer will denn singen? Mhm. Und ich so, ja ich. Und lass mal hören. Und dann saßen wir an seinem Küchentisch und er hat gesagt, okay, viel Arbeit, aber wir schaffen das. Mhm. Und dann haben wir einfach von der Pike auf atmen gelernt, eine halbe Stunde ein Programm durchhalten, Texte lernen, Arrangements umschreiben. Ich hatte eine ganz andere Tonlage. Mhm. Und dann hatte ich auch Begleitung von einem professionellen Coach in Köln. Und diese Gesangslehrerin hat mir wirklich gezeigt, was in einem stecken kann, in Stimme, was man erarbeiten kann. Und das ist viel gewesen.
Was haben eigentlich die Kinder gesagt, die drei, wenn du da Denkmal zum Beispiel komponiert hast an deinem kleinen Klavier? Fanden die das cool?
Nee. Also mein großer Sohn, der selber singt auch, sie sind alle musikalisch, hat gesagt, Mama, lass das mal sein. Ne? Also vergiss.
Mit welcher Begründung?
Einfach so. Er fand das halt irgendwie unpassend. Es ist halt, das war sowieso interessant, Oliver, dass die Kinder dich in eine Schublade stecken. Und in der Schublade steckst du. Und als ich da auf einmal draußen war, waren die gar nicht so amused. Irgendwie, oh cool, was die Mama jetzt macht. Und wow, guck mal, die steht auf der Bühne. Und mein Ältester war, nee, der Mittlere war auf meinem ersten Auftritt im Altenheim dabei, als ich da auf die Bühne sprang und mir der Peter Rehak, sein Bandleader, das Mikro gab und mir damit klar war, das ist jetzt das Mikro meines Vaters, das war mit diesem roten Kabel sein Mikro. Ich bin in der Front. Ich bin nicht mittendrin, ich bin nicht hinten, zwei Frontfrau und singe, hey Boss, ich brauche mehr Geld. Und die standen schon auf den Stühlen, bevor ich kam. Und er guckte so ganz gewitzt hinten aus dem Publikum, mein Sohn. Na, was macht die da jetzt wohl? Und er war mein größter Kritiker, aber der Applaus von ihm war mir sehr wert, weil ich weiß, es ist ohne Schleim, es ist echt.
Wie alt war er da?
Der war 18.
Mhm. Das ist ja so ein Alter, wo man noch in der Pubertät sagt oft, Mama, Papa, bist du peinlich.
Ganz genau, aber heute schickt er mir seine Songs. So ja, ist groß, es. Da schickt er mir, oh, hör dir das mal an, ist der Text gut, habe ich es gut gesungen und das finde ich wieder, führt zusammen.
Hat er ein bisschen was vom Opa, von Gunther?
Sehr. Also der Kleine ganz doll, die sind wirklich... Ja, wie soll ich sagen? Ein Kopf und ein, darf ich jetzt nicht sagen, aber die gehören zusammen. Die haben einen Wesenskern. In so anstrengend war auch der Kleine jetzt in der Pubertät, war wirklich sehr wild.
Ja, und der Papa ist ja auch ein streitbarer Typ gewesen. Also man kann ja nicht sagen, dass das ein einfacher Mann war, sondern ein Mensch mit Ecken und Kanten.
Ja, das war schon Hauding, auf jeden Fall. Und entweder liebtest du ihn oder du hasstest ihn. Es gab nichts dazwischen.
Ja.
War anstrengend mit ihm, aber schön. Also ich bin sehr geschliffen worden durch ihn. Mein Leben lang.
War er streng zu dir?
Anspruchsvoll. Streng ist falsch. Also er hat, guck mal, wir sind hier in Berlin im Romy Haag gewesen. Da gab es diese Szene noch gar nicht.
Travestie-Club bis Mitte der 80er Jahre.
Ich war nachts mit in der Disco. Ich habe in einer kleinen Weltlaterne rumgelegen, bei Hertha Fiedler, in dem ganzen Qualm. Und ich habe Möpse gehabt in meiner Hand. Ich habe ich habe Noten kennengelernt. Alles. Er hat mich aufgeklärt auf die wildeste Art, ja. Ich lag zwischen ihm im Bett und alles mit ihm. Und also wir haben die wildesten Sachen gemacht. Ich habe so eine tolle Kindheit gehabt. Aber er hat gesagt, Yvonne, eins musst du dir merken. Immer sauber bleiben, mach dich wertvoll, immer gute Manieren haben. Er hat mir ganz viel alte Schule beigebracht, trotzdem. Und das traut man ihm nicht zu. Mhm. Er wirkte so wild, aber er war in sich sehr, schon fast bieder und konservativ in seinen Werten.
Ein Stehaufmann auf jeden Fall, Grenzgänger, Feingeist. Aber du hast auch mal gesagt, Papa war eigentlich auch ein Prolet, Macho, Brutalo, Punk und Gestrandeter.
Ja, er wollte halt provozieren. Für mich damals als Hausfrau, die sich nichts mehr gesehnt hat, als irgendwie in so einer heilen Welt anzukommen, nach dem allem, was ich erlebt habe, nach der Trennung meiner Eltern und den ganzen Ausfällen auch von meinem Vater, die er nun mal hatte in seinen Beziehungen und die ja auch immer durch die Presse ging. Das heißt, als prominentes Kind bist du ja nie geschützt von der Öffentlichkeit. Das heißt, war er in der Presse, hatte ich die ganzen Blicke am nächsten Tag auf dem Schulhof, ob du willst oder nicht. Ja, und ich wollte mich in so eine heile Welt flüchten und es besser machen als meine Eltern und er hat mich abgelehnt. Er hat gesagt, das ist ekelhaft. Du bist nicht meine Tochter. Du musst raus. Du musst was machen und versteck dich nicht hinter deinen Kindern und deinem Mann. Und das war das, was mich eigentlich sehr herausgefordert hat und verletzt hat immer, dass er das nicht anerkannt hat, wie ich nun mal leben will und sein wildes Leben eben nicht.
Du wolltest es besser machen.
Ich wollte es besser machen, ja.
Du hast mit ihm 1974 das erste Scheidungslied gesungen. Ihr wart in der ZDF-Sendung Disco. Warum weint die Mami? Hey Yvonne, du mit Sprechgesang, komm, wir hören mal ganz kurz rein.
Hey Yvonne, dann sag mir, warum weint die Mami?
Du Papi, ich glaube, das liegt an dir. Wenn du nicht da bist, sind wir beide traurig, denn du fehlst uns doch so sehr.
Berührend, Yvonne, Gabriel mit 7 Jahren, das erste Scheidungslied, das es überhaupt gab. Und das war auch so ein bisschen, heute würde man sagen, bei Filmen based on true story. Ihr habt das ja alles durchgemacht. Dein Vater war ein Frauenheld und man könnte ja sagen, ihm sind ja auch die Frauenherzen zugeflogen. Aber er war auf der anderen Seite auch so wahnsinnig eifersüchtig, konnte man immer wieder lesen. Und ich frage mich natürlich, Mensch, der kann die doch alle haben. Warum? Hast du es rausgefunden?
Ah, nicht wirklich. Also das Lied war natürlich nackte Tatsache. Ne? Ich erinnere mich noch, dass er das schrieb morgens ganz früh und meine Mutter war weg und er hat großen Herzschmerz gehabt und er konnte sehr gut leiden, wie ein Löwe, und hat das auch nach außen getragen und er hat dann einfach nur gesagt, hey Yvonne, warum weint die Mami? Und so fing der Song an und so haben wir ihn original getextet. Warum er keine Ruhe fand mit Beziehungen, kann ich dir sagen. Ich glaube, dass er am Ende, dadurch, dass seine Mutter sehr früh starb und er diese Mutterliebe, diese Urliebe.
Selbstmord, glaube ich, ne?
Weiß man nicht. Mhm. Es gibt die Geschichte und die, ich glaube, ich weiß es nicht genau, ist ja auch letzten Endes einfach eine Tragödie, wenn die Mutter so früh stirbt, der Vater mit 2 kleinen Kindern allein ist und du diese Wärme nicht bekommst. Als Junge hat er die, glaube ich, im Außen immer gesucht bei Frauen. Und dennoch, je näher ihm die Menschen waren, umso mehr hat er sie weggestoßen. Hm. So
Widerspruch eigentlich.
Ja, es ist eigentlich klar, weil er sagte mir mal, Yvonne, je näher ihr mir kommt, umso mehr tut ihr mir weh.
Man nennt das Angst vor der Nähe.
Genau.
Ja, und die Mama hatte einen Verehrer, das auch das konnte er nicht ertragen, und da hat sie mit ihm geprügelt, wie im Wilden Westen.
Ja, die haben um sie getrunken. Also die haben sich getroffen. Also erstmal ist die Story ja so, dass er sie irgendwie auf dem Kuhdamm traf und sie mit ihm, ja, sie war eine bildschöne Frau. Also ist sie heute noch so aus wie Brigitte Bardot, wirklich sagenhaft schön. Und sie fuhr mit diesem Porsche-Fahrer da, also sage ich jetzt mal einfach die Marke, auf dem Kuhdamm lang und hat einen ganz geilen, schönen Schlapphut auf. Mhm. Und mein Vater neben seiner kleinen Karre, ich glaube ein Citroën hat er gefahren, nebenher und guckt an die Ampel und sieht seine Frau. Mit einem anderen Kerl. Und dann hat er die verfolgt und dann hat er die abgepasst vor der Haustür und dann hat er gesagt, pass mal auf, das ist meine Frau, wir trinken jetzt um sie. Und dann sind die hoch in die Wohnung von dem Dieter, hieß er, Dieter Gruber, werde ich nicht vergessen, und haben dann wirklich sich einen angepichelt, während sie halt zuschaute oder vielleicht hat sie auch was getrunken, keine Ahnung, und hat dann wirklich, der als erstes unterm Tisch lag, war dann der Verlierer und geprügelt haben sich am Ende auch noch um sie. Also,
Wahnsinn. Und die haben sich wahrscheinlich vorher gesagt, mal schauen, wer unter meine Decke kommt.
Genau.
Komm unter meine Decke ist ein Song von deinem Papa auch sehr erfolgreich gewesen. Eigentlich so ein bisschen so ein Macho-Song, oder?
Gar nicht.
Nee?
Überhaupt nicht. Also er hat mir das mal so erklärt, Yvonne, was zählt eigentlich im Leben? Hm. Ich so, weiß ich nicht, keine Ahnung, Geld oder so. Und hat er gesagt, nee, Wärme. Und wo hast du die Wärme? Unter der Decke. Und es ging ihm nicht um Macho. Auch im Song, wenn du genau hinhörst, es geht darum, hey, lass dich nicht blenden, Mädel, komm zu mir. Bei mir ist warm, ich hab nicht viel, der Ofen pfeift, die Bohnen sind auf dem Tisch, aber wir haben uns. Und das ist die Message des Songs.
Ein streitbarer Mensch, der Papa, der sich geprügelt hat, wie wir gehört haben, mit den Liebhabern oder den vermeintlichen Liebhabern der Mama, war er denn liebevoll? Hat er denn dir mal gesagt, du bist ein schönes Kind, du kommst ganz nach der Mama, ich liebe dich?
Naja, so wie du das jetzt sagst oder wie man sich das so wünscht, kannst du dir das aus dem Gabriel vorstellen? Nee. Der hat das anders gezeigt. Wie? Der hat das ganz anders gezeigt. Der hat, also einerseits hat er mir einfach viel mitgegeben fürs Leben, dass das eine, dieses Schwimm gegen den Strom, sei anders, sei wertvoll, dieses Denk anders. Er hat mir geile Bücher gegeben, Schopenhauer, Nietzsche, er hat mir viele spirituelle Bücher gegeben, er hat mich mit Songs konfrontiert, er hat mir Lieder vorgespielt, was für mich heute heißt, ich liebe dich. weil du interessierst mich. Wenn du fragst, hat er gesagt, ich liebe dich. Er hat zum Schluss es öfter gesagt im Alter. Da hat er gesagt, Mensch, du bist eine geile Alte. Das ist so, ne? Du bist eine geile Alte. Du bist meine Tochter, du bist meine Brut. So, ne? Das ist Gabriel, ich liebe dich.
Also man hätte ihm ja auch nicht abgenommen, dass er Schopenhauer liest. Wobei ich rausgefunden habe bei der Recherche, er hat ja mal angefangen zu studieren und war aber dann später auch Schweißer bei Hanomag oder Nachtwächter, Fahrer in einer Brauerei, Sänger, Selfmade Man. Also hat sich quasi durchs Leben geschlagen und durchaus mit einer beachtlichen Karriere und mit einem beachtlichen Lebenswerk. Und ich find's übrigens immer schade, Yvonne, wenn Leute sagen, wenn er am Ende auch so viel Schulden übergelassen hat, ja, der ist gescheitert, das ist ja Bullshit. Ja, sondern der hat Tolles vollbracht, Tolles gemacht und ja, am Ende ist er vielleicht einfach nur ein paar Jahre zu früh gestorben.
Absolut. Und ich möchte nochmal zurückkommen zu deiner Frage, die hatte ich, glaube ich, nicht ganz beantwortet, mit den Frauen, apropos Schopenhauer und sein Raubein-Dasein. Das ist irgendwie falsch verstanden worden, weil er hatte das, was ihn bei den Frauen so charmant machte, war eben dieser Feingeist, den er eben auch hatte. Das heißt, ein enormes Wissen. Er hat viel, viel gelesen. Also das meiste, was ich vom Boot schaffen musste, waren Bücher, containerweise, die ich auch teilweise noch habe, weil alles minutiös unterstrichen war. Jede wichtige Zeile von jedem Buch, was ich aufschlage, kann ich mit meinem Vater sprechen durch die Zeilen, weil ich weiß, was ihn interessiert hat. Und das war das, was die Frauen gefesselt hat damals, dieses wow.
Harte Schale, weicher Kern.
Ja,
und intelligent.
Tiefer Kern.
Ja, ja.
Nicht weich, tief.
Tiefer Kern.
Und das hat er bis zum Schluss gehabt und das hat auch sein Leid ausgemacht, dass er diese Tiefe dann nicht aushalten konnte mit sich alleine. Er musste es immer teilen.
Ja, das ist ja auch schön. Also wenn man intelligente, tiefe Gespräche führen kann.
Ja.
Ich habe ihn hier mal ganz kurz gesehen und dachte, naja, das ist so ein schon so ein Typ, mit dem ringt man um Worte und da konnte ich mir gut vorstellen, dass auch mal die Fäuste fliegen. Ich habe hier einen Mitarbeiter, der hat mal zu ihm vor 25 Jahren gesagt, Mensch, guten Tag, sind Sie nicht Volker Lechtenbrink? Oh. Und Gunther fand das wohl gar nicht lustig, ja, nach dem Motto, warum erkennen Sie mich nicht?
Ja.
Und ein Freund dieses Mitarbeiters meinte, du, der gibt dir gleich einen auf die 12, pass mal auf. Also,
ja. Aber er konnte auch drüber lachen. Also er hat auch manchmal gesagt, ich bin Roberto Blanco, ja, auf der Straße zu Leuten. Also aber noch dazu mit den Schulden gescheitert, da hast du einen guten Satz aufgegriffen, dieses, er hat das nie gesehen, dass er gescheitert ist, weil als Künstler hat er durch die Schulden ja zu seinen Wohnzimmertouren zurückgefunden und zu seiner Bestimmung, zu seinen Fans zurückgefunden.
Ja.
Er hat mir das so oft gesagt, dass das sein Glück war, das Scheitern in dieser Tankstelle leben, im Wohnwagen leben, auf der, ja, wirklich auf der Straße liegen, nichts mehr haben, außer dir und dein Talent und dann darauf aufzuerstehen wie Phönix aus der Asche. Was für ein Mut. Heute sind Wohnzimmertouren total modern. Jeder hat das nachgemacht und angesagt und er war dadurch Erfinder einer neuen Musikart, zu Hause aufzutreten.
Und seine Art, auch Liebe zu zeigen, weil wir gerade darüber gesprochen haben, war es eben nicht jetzt mal Blumen zu schicken oder unbedingt zu sagen, ich liebe dich, sondern als dein erstes Kind, das erste von dreien, geboren wurde, stand ein großer LKW vor der Tür.
Ja.
Hupend. Was brachte der?
Ja, der brachte mal eine Ladung Pampers, ne? Aber eine LKW-Ladung. Und das war so super.
Zehn Paletten habe ich
gelesen.
Wenn
du uns jetzt hier hörst, in Berlin, bei Radio, Schlagerradio, das war großartig, weil ich lag da wirklich noch im Wochenbett, klingelt's. Ich so, ey, was ist denn hier los? Wer kommt denn jetzt? Haben gar keinen Besuch. Und dann sagt er, ja, hier. 10 Paletten Pampers. Und es hat wirklich
die haben für alle drei Kinder
gereicht. Und es waren auch alle drei Jungs. Es gab ja Baby und Boy. Wir hatten nur Boy-Windeln. Also hätte gar kein Mädchen werden dürfen. Ich bin da sehr dankbar. Es war sehr unkonventionell. Mhm. Ganz stark.
Yvonne, Papa ist 2017 im Juni verstorben. An seinem Geburtstag die Treppe runtergestürzt. Später dann im Krankenhaus den Verletzungen erlegen. Hat er vor diesem Unfall jemals über den Tod gesprochen?
Er hat damit gelebt, jeden Tag.
Also es war immer in dem Bewusstsein, eines Tages steht der Sensenmann vor der Tür.
Sowas hat er ganz oft gesagt, aber nicht ängstlich, sondern bewusst. Es gibt, ich hätte es dir fast mitgenommen, ich habe es aber wieder vergessen heute, ein legendäres Bild von ihm, wo er im Sarg liegt. Er hatte einen ganz engen Freund, Achim Schreiber, der Bestatter war und wirklich jeden Tag mit dem Tod so nah konfrontiert war. Und er fand das faszinierend. Er hat gesagt, Achim, erzähl mir darüber. Wie sehen die Menschen aus? Wie geht's ihnen? Was haben sie noch gefleht, gebetet? Was bedeutet das? Und hat sich einen Sarg gekauft, hat sich da wirklich reingelegt, hat den ausgemessen und geguckt mit Cowboy-Boots und Gitarre, wie groß muss der sein? Und hat diesen Sarg, hat sich darin fotografieren lassen tatsächlich und hat den mit nach Hause genommen und hatte den als Tisch umgewandelt. Eine Tischplatte auf einen offenen Sarg und da morgens seinen Kaffee getrunken. Und da hat natürlich jeder gesagt, sag mal, geht's noch? Das ist ja voll pietätlos, kann man nicht machen und so. Und er hat gesagt, nein, es erinnert mich jeden Tag, dass heute der Letzte sein kann.
Ja.
Und eigentlich sollte sich jeder so einen Sarg in die Wohnung stellen. Oder bei Ikea im Regal 25 sollte der liegen, unter Sargö oder so. Und dann kann man schon mal sich einen aussuchen.
Hast du auch einen zu Hause?
Noch nicht, aber ich habe das mitgenommen, was er sagt. Ich habe das in mir wie, weiß ich nicht, das ist eine Wurzel, die da ist.
Ist er in diesem Sarg beerdigt worden?
Nee, das haben wir nicht geschafft, weil er gerne verbrannt werden wollte. Also er war, hat ganz klar gesagt, also eigentlich in Sack, steckt mich in einen Müllsack unter eine Tanke. Das ja. wollte er. Das haben wir nicht geschafft, weil das darf man nicht. Unter eine Tanksäule jemand beerdigen. Also haben wir gesagt, okay, Meer passt auch zu Gunni. Also kam er vor Helgoland ins Meer.
Und wer hat diesen Sarg bekommen?
Soviel ich weiß, steht er noch bei Achim in seinem Bestattungsinstitut. Ich weiß nicht, ob er Gunter Gabel drauf geschrieben hat, aber Achim hat auf jeden Fall ja. Gunther versprochen und versprechen müssen, wir sind heute noch eng befreundet, Achim und ich, dass er ihm die letzte Ehre erweist. Und das war ein sehr berührender Augenblick, weil Achim hat ihn geholt,
ja.
in einem anderen Sarg natürlich, und ihn dann zum Ofen gefahren sozusagen und hat gesagt, ey, stell dir vor, Yvonne, sag das keinem, aber der Gabriel passte nicht in den Sarg.
Ich habe dich ja vorhin gefragt, hat er Angst vor dem Tod gehabt? Ich habe mal ein Zitat gefunden von ihm, weiß nicht, ob du das kennst. Auf die Frage hat er geantwortet, keinesfalls. Ich sag auch gern warum, weil ich einen Haufen gutes Zeug gemacht habe in meinem Leben und dazu gehört nicht Kinder zeugen, das kann jeder. Und als Vater war ich schließlich ein Totalversager. Auch,
das stimmt.
Das stimmt wirklich, ja. Viermal verheiratet, da habe ich mich auch nicht mit rumbekleckert, hat er gesagt. Aber ich habe ein paar geile Songs geschrieben, hat er, 800 Stück, wenn nicht nur sogar noch mehr. Und ich habe ein super interessantes Leben gelebt mit allen Amplituden, allen Aufs und allen Abs.
Ja, das
so,
stimmt.
Das hat er gut subsumiert für ja. sich selber.
Wobei das mit dem Scheißvater, das hat er sich immer auch ein bisschen
kokettiert.
zu sehr, so schlimm war es auch nicht.
Und er hat, was ich auch interessant fand, sich als Außenseiter bezeichnet.
Bewusst.
Warum? Auch damit kokettiert letztlich?
Naja, man muss sich vorstellen, er kam, nee, finde ich nicht. Also er war es schon, er kam aus einfachen Verhältnissen. Sein Vater war Schrankenwärter und ich kenne dieses Nest. Da willst du wirklich nicht beerdigt sein. Und er hat allein geschaffen, damals, ohne gut auszusehen, ohne eine Wahnsinnsstimme zu haben, Songs zu schreiben. Schreib mal einen Song alleine und werd so erfolgreich mit dem Gesicht und dem Namen, hat er mal gesagt. Er hat wahnsinnig viel geschafft, auch für Peter Alexander und Roland Kaiser und für wen er alles geschrieben hat. Darauf kann man wirklich stolz sein, aus seiner eigenen Kraft so einen harten Weg zu gehen, so weit zu kommen. Und deswegen hat er für mich schon sehr viel erschaffen. Aber sein Vermächtnis sind die Songs. Das sind seine Kinder. Wir waren auch da. Und er ist stolz auf uns und er liebt uns. Aber letzten Endes war das Publikum seine Familie, sein Truck sein Zuhause und die Bühne und die Songs seine Babys.
Liebe Yvonne, ich hatte neulich Johannes Hallervorden, den Sohn von Dieter Hallervorden, zu Gast und habe ihn auf den Papa angesprochen. Und er sagt zu mir, Oliver, es geht mir super auf den Senkel, dass ich immer als Sohn von Dieter Hallervorden angesprochen werde. Nervt es dich eigentlich, dass man sagt, Yvonne, die Tochter von Gunter Gabriel?
Überhaupt nicht. Wirklich, also vielleicht als Kind hat es mich ein bisschen genervt, weil da willst du ja irgendwie dich darstellen und ne, so auf dem Schulhof, guck mal, das ist doch die und die, weil da viel Neid und so los war. Er war ja auch sehr berühmt in den Jahren, aber jetzt bin ich wirklich stolz, weil ich habe einen Revoluzzer als Vater, gerade was das musikalische Werk auch angeht und ja. mich macht es sehr, sehr stolz.
Der deutsche Johnny Cash.
Genau. Und gerade mit diesem letzten Johnny Cash-Stück hier am Renaissance-Theater in Berlin hat er für mich nochmal, für mich als Tochter nochmal so, wow, da habe ich so einen Applaus gefeiert innerlich, weil ich sage, Dad, du hast dich nochmal ganz neu erfunden, weil ich weiß genau, wie schwer das war, nicht er zu sein
und dann,
wirklich Cash zu werden, also still zu sein, abgehangen zu sein, Klappe halten und spielen, jemand anders spielen. Und er hat es geschafft.
Und deine Mutter war quasi die deutsche June Carter.
Ah ja.
In deren Ehe.
Irgendwie ja.
Ich habe noch, liebe Yvonne, Halbsätze, die du bitte vervollständigst. Den Fernseher schalte ich immer ein, wenn.
Oh, ich gucke so wenig Fernsehen, ganz ehrlich. Aber ich gucke gern Silbereisen und Schlagersendungen. Das ist amüsant, das ist bunt und man kann immer noch, es gibt noch Fernsehballett, das finde ich toll.
Meine größte Niederlage?
Ich hatte, würde sagen, sowas gab's bei mir nicht. Also weil, ähnlich wie du, ich sehe Niederlagen wirklich als Herausforderung. Und ich meine, was wäre ein Hürdenläufer ohne irgend so ein Brett vor dem Knie? Du springst einfach ein bisschen höher. Also ich habe keine Niederlage, außer Mau Mau, da verliere ich nicht gerne.
Ja, kann ich verstehen. Ich sage ja immer, in jeder Niederlage liegt der Saatkorn des nächsten Erfolges.
Ganz genau.
Ja, und man kann es eben auch positiv sehen. Und den größten Fehler, was hast du, gibt es sowas wie einen Fehler? Oder sagst du, das war jetzt scheiße?
Dass ich nicht eher gesungen habe.
Ja.
Also ich glaube, ich hätte gerne früher angefangen, Songs zu schreiben und zu singen, weil ich merke schon, das macht so einen Spaß. Und ich habe durch dieses Projekt auch erst gemerkt, wie viel Lebensfreude mein Vater gehabt haben muss. Mhm. Wie viel Brennen in ihm sein gemusst hat. Oder ist das überhaupt noch richtig von der Grammatik? Egal.
Scheißegal.
Auf jeden Fall, ja, was für ein erfülltes, brennendes Leben er hatte. Ja.
Meine Schwäche ist?
Meine Schwäche sind Süßigkeiten. Schokolade. Nougat.
Ja.
Ich liebe es. Ich werde es auch niemals sein lassen können.
Meine Geburtsstadt.
Hannover.
An der Leine.
Ja, das schöne Hannover. Beschaulich und langweilig auch ein bisschen, aber dafür immer gleich.
Yvonne Gabriel, die Tochter des legendären Gunther. Danke, dass du da warst.
Danke dir. Schlagerradio.